Die Bibel berichtet über Abraham, David und so weiter, Josua, als Leute ihrer Zeit, Männer ihrer Zeit. Und wir müssen immer versuchen, diese Geschichten zu verstehen im Lichte der damaligen Kultur, der damaligen Gewohnheiten und so weiter. Wir können diese Geschichten nicht messen anhand von dem, wie wir Gesellschaft erleben. Zum Beispiel, dass Abraham eine zweite Frau genommen hat. Seine Frau hat ihm das, Sarah hat ihm das vorgeschlagen. Sie wollte unbedingt ein Kind, also ihre Magd sollte quasi an ihrer Stelle ein Kind gebären. Das war gang und gäbe damals. Das war nicht ein Einfall von ihr, sondern so war das. Ich sage nicht damit, dass es richtig war, aber wir müssen wissen, das waren die Gewohnheiten damals. Aber wir sind hier nicht für Abraham und Sarah, sondern für David. Er wird im Großen und Ganzen mit den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, in der Archäologie als Mythenfigur betrachtet. Ich bin anderer Meinung. Nun, morgen Abend, 19 Uhr, unser Thema Schöpfung ohne Schöpfer, Fragezeichen. Wir setzen uns auseinander mit die Blumen, die bald anfangen werden, so Ende Februar, März, April, die Frühlingsblüher. Wir setzen uns auseinander und die sind ganz raffiniert, wie sie geschaffen worden sind. Und es dürfte anhand von diesen Beispielen deutlich werden, die Evolution kann so etwas niemals erklären. Also, morgen Schöpfung ohne Schöpfer. Nun, ich bin 76 Jahre alt und dürfte in manchen Gemeinden bei uns in der Schweiz gar nicht predigen. Manche Gemeinden haben so eine Regel, ab 65 Jahren dürfen Männer nicht mehr predigen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe gar nicht gefragt, aber ich habe mich eingeladen. Ich orientiere mich unter anderem im Psalm 92. Die gepflanzt sind im Haus des Ewigen, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im greisen Alter gedeihen sie. Sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Ewige gerecht ist. Und ich hoffe, dass ihr mich heute Nachmittag wohl im greisen Alter als saftvoll und grün erleben werdet. Es ist natürlich ein Thema, das mir sehr nah am Herzen liegt. Erstens einmal bin ich selber jüdischer Abstammung. Zweitens bin ich klein, wie David. Drittens, ich arbeite seit Jahren dort, wo diese Geschichte, die verschiedenen Aspekte dieser Geschichte abgelaufen sind. Und als archäologischer Fotograf habe ich die Gelegenheit, vor Ort die Fotos zu machen. Ich arbeite mit einer der größten Ausgrabungen im Nahen Osten in Tell Safi. Ein Tell ist ein Siedlungshügel. Das ist ein arabisches Wort. Es ist abgeleitet von einem biblischen Begriff. Dieser Ort hieß früher Zafit und später Gat. Es geht hier um eine Ausgrabung von der Stadt, wo Goliath gelebt hat und David auch sich aufgehalten hat. Und als Fotograf in dieser Ausgrabung bekomme ich sehr viele Impulse von verschiedenen Wissenschaftlern und verfolge die Ausgrabung seit Jahren. Das ist sehr hilfreich. Übrigens, ihr könnt dabei sein. Also unser ältester Ausgräber ist über 80 Jahre alt. Die Jüngsten, also eigentlich musste man in Begleitung von einer der Eltern 16 sein, sonst ab 18, das hat mit Versicherungsgründen zu tun. Man ist sehr dankbar für Mitarbeiter Und es ist auch nett, wenn ihr erwähnt, ja, der Richard Wisken hat mich darauf aufmerksam gemacht. Dann bekommt ihr vielleicht sogar eine besondere Behandlung. Ich sage nicht wie, aber auf jeden Fall wird es besonders werden. Es ist jedes Jahr im Monat Juli, weil das ist zugleich auch ein Training für israelische Studenten und auch internationale Studenten, und da haben sie ihre Semesterferien, und deswegen graben wir im Juli aus. Aber es ist sehr angenehm, es ist im Schatten, große Netze darüber gespannt, so oben auf einem Hügel, da geht eine frische Brise vom Meer, und es ist ein einmaliges Erlebnis. Also man braucht nur im Internet unter GATH, GAT, einzugehen, oder Telesafi, GAT, und dann bekommt man die Information, die man braucht, um ja, im kommenden Sommer dabei zu sein. Nun, bei unseren Ausgrabungen finden wir unheimlich viel. Wir finden Skeletten, wir finden Waffen, wir finden natürlich Gebäude, wir finden sehr viel Keramik. Manchmal sind die Dinge ganz und manchmal sind sie wie hier kaputt. Aber jedes Stück wird nummeriert, es wird fotografiert, das ist meine Aufgabe von allen Seiten. Und dann anhand von dieser Information, die Nummerierung, die Fotos und so weiter, können unsere italienische Restauratorin im Labor von der Universität, mit dem ich zusammenarbeite, diese Teile wieder zusammenfügen. Und unser Vortrag heute Nachmittag, David und Goliath, nur eine Heldensage, ist im gewissen Sinne ein bisschen wie dieser Vorratskrug. Ihr seht, dieser Vorratskrug ist zusammengesetzt aus sehr vielen verschiedenen Teilen. Und wir setzen nämlich heute Nachmittag Puzzlestücke zusammen. Informationen aus ganz verschiedenen Quellen, die uns ein hoffentlich interessantes Bild von David und der damaligen Zeit vermitteln. Das erste Puzzlestück oder Informationsquelle, natürlich die biblischen Berichte im ersten Buch Samuel. Und ich habe bewusst gesagt, Berichte, Mehrzahl in einem Buch. Weil das Buch ist zwar nach Samuel genannt, denn er war am Anfang eine hervorragende Person. Der hat König Saul gesalbt, der hat David als König gesalbt und so weiter. Aber im Laufe von diesem Buch, ziemlich früh, stirbt er. Er kann nicht das ganze Buch geschrieben haben. Es wird nach ihm genannt, zu Recht. Weil er war der große Übergangsfigur zwischen der Zeit der Richter und der Zeit der Könige. Deswegen ist das Buch nach ihm genannt. Aber in 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 29, lesen wir, und die Geschichte des Königs David, siehe, die ist nachzulesen in den Berichten. Und jetzt werden drei Quellen angegeben. Und diese drei Quellen sind alle zusammengewoben in dem ersten Buch Samuel. Des Sehers, Seher, das ist ein altes Wort für Prophet, des Sehers Samuel, des Propheten Nathan und des Sehers Gad. Nun, Samuel kannte David als junger Mann, hat ihn gesalbt als zukünftiger König Israels. Dann gingen ihre Wege auseinander und Samuel stirbt im Laufe eben von der Erzählung im 1. Buch Samuel. Nathan war der Prophet, der David begleitet hat, auf jeden Fall als König später in Jerusalem. Mit ihm haben wir heute Abend weniger zu tun, weil es geht um David und Goliath. The Seer's God, da haben wir Informationen von ihm, denn er hat David begleitet in der Zeit, wo er zum Beispiel vor Saul, König Saul geflohen ist und wahrscheinlich auch früher. Also wir haben drei Informationsquellen zusammengewoben, das werden wir nachher, wenn wir den Text lesen, werden wir merken, dass in verschiedene Quellen, die zusammengewoben werden, die das ganz erste Buch Samuel geben. Auch dieser Kochtopf ist zusammengesetzt aus ganz verschiedenen Teilen Und wir haben eine zweite Informationsquelle, wie ein Mosaiksteinchen, die archäologische Funde, Archäologie, Ausgrabung von eigentlich menschlichen Tätigkeit. Also es hat mit Menschen zu tun, es hat mit ihren Werkzeugen und so weiter zu tun, ihren Gebäuden. Das ist nicht Geologie, das hat nichts mit Fossilien zu tun, sondern Ausgrabungen von alten Kulturen. Und durch die Ausgrabungen in den Philisterstädten Gat, Ekron, Gat habe ich gearbeitet, Ekron, dort habe ich gewohnt, Gaza, Ashdod und Ashkelon, alle diese Orte, mit Ausnahme von Gaza, habe ich selber besucht. Man hat eine ganze Menge Informationen über Jahrzehnte sammeln können über die damalige Philisterkultur, Kanaaniter, Israeliten und so weiter. Und dann dritte, und das ist eine Spezialität von mir, weil ich habe Geografie gelehrt in Kanada, Geschichte, Biologie und meine Muttersprache Englisch, Geländeforschung. Also ich gehe mit der Bibel in einer Hand, Karten, ja, sehr detaillierte Karten ins Gelände und folge die Geschichten im Gelände dort, wo sie mit größter Wahrscheinlichkeit abgelaufen sind. Wir werden uns also in der Gebirge Judas bewegen, in der Bildnis Judas, ich erkläre das alles nachher, und der Schwela. Schwela, das sind die Fußhügel, das sind die drei Gebiete, wo der erste Teil von Davids Geschichte abläuft. Aber bitte nicht vergessen, Paul, du hättest es gar nicht erwähnen müssen, denn ich erinnere immer am Anfang von meinen Vorträgen, dass wenn Sie nicht daran gedacht haben, Sie sollen Ihr Handy leise stellen. Ganz herzlichen Dank. Wie haben David und Goliath ausgesehen? Ich denke, jeder hat so eine gewisse Vorstellung, den Riesen Goliath und der kleine David. Man kennt die Bilder von Sonntagsschule und so weiter, Kinderbibel. Und es ist ganz interessant, David wird immer wieder dargestellt mit rotem Haar. Wo steht es, dass David rotes Haar hat? Wir kommen auf das nachher zu reden. Da ist eine andere Darstellung in der Kinderbibel. Hier, der Schleuder ist richtig. Der Schleuder ist sehr gut dargestellt. Also zwei lange Schnuren, Leder oder Stoff. Und dann eine lederne oder Stofftasche. Und dort ist der Stein drin. Und dann ein paar Mal um den Kopf. Wenn meine Frau hier wäre, würde sie irgendjemand von euch treffen. Sie kann das sehr gut. Ja, ein paar Mal um den Kopf. Und ein Schnur loslassen und ab geht die Post. Wir haben einen Professor, mit dem ich jahrelang gearbeitet habe, der übt mit dem Ding, ja, und er ist treffsicher. Und ich weiß, kennt ihr diese Quads, Motorräder mit vier Rädern, ja, die hassen wir als Archäologen, denn die fahren ins Gelände und machen vieles kaputt, wo wir ausgraben. Und er, wenn so einer kommt, hat eine sehr laute Stelle, der ruft und warnt. Und wenn sie nicht auf die Warnung hören, nimmt er seinen Schleuder und trifft einen auf dem Helm. Und dann wissen sie, aha, wir sind nicht willkommen hier. Ja, der Schleuder ist richtig. Aber wie ist mit dem? Das ist nicht so ein Schleuder, wie ich brauche, wenn ich Katze im Garten verjage. Ja? Also ich liebe Vögel und von daher haben die Katzen keinen Platz für uns im Garten. Wir müssen wissen, wie der Schleuder damals ausgesehen hat. Aber wie ist mit dem Schwert? War der gebogen oder war der gerade? War der kurz, war der lang? Und wie ist mit den Beinen? Hat es Beinschiene gegeben oder nicht? Was sagt uns die Bibel? Und der Panzer, aus Metall oder aus einem starken Leder. Man merkt schon an diesen verschiedenen Darstellungen, dass die Künstler nicht immer so im Bild sind, wie es damals wirklich war. Und dann gibt es die romantische Vorstellung, David, der nette Junge von nebendran, ja, wieder mit seinem roten Haar und plinkety, plinkety, blink auf seine, ja, es war eigentlich gar keine Harfe, es war eine Laute auf dem Schoß haben sie gespielt. Ja. Diese so total idealisierte Vorstellungen. Schade, weil von der Archäologie, das ist einer der Professoren, mit dem ich zusammenarbeite, leitet die Ausgrabung in Gat. Durch die Archäologie hat man sehr viel Information bekommen, auch die Ägypter Habe das vorgestern in dem British Museum in London gesehen. Die Kanaaniter, wie sie ausgesehen haben, oder die Menschen aus Kanaan, wie sie ausgesehen haben, als sie nach Ägypten gekommen sind, und die Israeliten werden wohl solche Kleider auch getragen haben. Wie wäre das als eine Vorstellung von David? Das ist aus einem sehr gut recherchierten Film von holländischen Christen gemacht, wurde ausgestrahlt in Arte und andere Sender in Europa. Ich könnte mir David sehr gut so vorstellen. Schleuder ist auf jeden Fall richtig. Ich denke, seine Haut war ein bisschen rauer als hier. Und wie ist mit dem langen Haar? Wenn Sie wollen, können Sie den mental verkürzen, wenn das euch theologisch nicht passt. Aber nehmen Sie zur Kenntnis, dass die jungen Männer oft sehr lange Haare getragen haben zu jener Zeit. Dieses Bild von David ist entnommen mit Erlaubnis von der Produzent von einem DVD, Footsteps of Goliath. Das ist dieser Dokumentarfilm, das dann vor einigen Jahren hier in Europa ausgestrahlt wurde. Ich benutze auch Satellitenkarten. Und die Farben sind nicht natürliche Farben. Ich erkläre die Bedeutung von den Farben nachher. Und Sie müssen sich daran gewöhnen, wenn Sie diese Karten sehen. Wir schauen vom Westen, wir schauen also vom großen Meer, das heutige Mittelmeer, nach Osten, das Salzmeer, das heutige Tote Meer. Norden ist, im Gegensatz zu den meisten Karten, hier links und nicht oben, bei diesen Satellitenaufnahmen. Die Orte sind Orte, die es zur Zeit von David gegeben hat. Die Weiße Wege, das sind so Hauptwege zwischen verschiedenen Orten. Es gab natürlich viele andere Wege, aber das sind so die Hauptrouten der damaligen Zeit. Wir haben mit einem verhältnismäßig kleinen Gebiet zu tun, denn luftlinienmäßig, die Distanz vom großen Meer bis zum Salzmeer 80 Kilometer. Und innerhalb von diesem 80 Kilometer spielt unsere Geschichte heute Abend ab. Nun zu der Farbe. Grün vom 0 bis 175 Meter über dem Meeresspiegel. Also das Grün ist künstlich hier zu diesem Satellitenaufnahme hinzugegeben worden, um einfach die Höhe anzugeben. Das ist die Küstenebene. Dort hatten die Philister ihre Städte, ihre Hauptstädte. Braun, das sind die Fußhügel, die Schwela, hebräisch, da geht es bis auf 500 Meter und dann fangen die Berge an. Natürlich, ich wohne in der Schweiz, 500 Meter, das ist ja kein Berg, aber in Israel schon. Und da geht es auf 900 Meter und in der Nähe von Hebron und Bethlehem bis auf etwa 1200 Meter. Und dann geht es ganz steil hinunter innerhalb von wenigen Kilometern bis auf 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Die Oberfläche vom Salzmeer ist etwa 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Also das ist die geografische Situation, mit der wir heute Abend zu tun haben. Nun, unsere Geschichte fängt an in einem verhältnismäßig kleinen Dorf, damals nördlich von Jerusalem, in Rama. Dort lebte der Prophet Samuel. Das war sein Hauptort. Und er bekam den Befehl von Gott, nach Beit Lechem, hebräisch, Beit, Haus, Lechem, Brot, Haus des Brotes, wir sagen Bethlehem, zu gehen. Wir steigen in die Geschichte ein. Der Ewige sprach zu Samuel, Schmuel. Ja. Wie lange trauerst du noch um Saul? Ich habe ihn verstoßen, sagt Gott. Er kann nicht länger König über Israel sein. Am Anfang war Saul sehr bescheiden, scheu sogar, aber seine ganze Stellung als König ging ihm in den Kopf. Er wurde eigensinnig, sogar drehte durch und so weiter. Und Gott hat Samuel schon ihm vorausgesagt, er darf nicht mehr König sein. Aber Samuel, der alte Samuel, der hat diesen jungen Saul gern gehabt, ja, und irgendwie so viele Jahre begleitet. Der Ewige sprach zu Samuel, wie lange traust du noch um Saul? Habe ich ihn verstoßen. Er kann nicht länger König über Israel sein. Fülle jetzt dein Horn, ein ausgehöhlter Ramshorn mit Öl, mit Olivenöl, und gehe nach Bethlehem, nach Bethlehem zu Isai. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen als König auserwählt. Der Ewige sprach zu Samuel. War es ein Traum? Hat er eine Stimme gehört? Wir wissen nicht. Aber auf jeden Fall hat Gott Samuel deutlich gemacht, was er zu tun hat. Also, er verlässt Rama, geht an Jerusalem vorbei, nach Bethlehem. Wir sehen hier auf diesem Foto in der Vordergrund die Schwäler, die Fußhügel, hinten im dünnen Gebirge Judas. Und es geht immer aufwärts von Rama nach Bethlehem, einfach die Berge hinauf. Bethlehem, Hebron, wie gesagt, schon über 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Nun, Samuel muss natürlich aufpassen, denn der alte König, Saul, der regiert noch. Und er klammert sich an der Macht. Und er hat überall im Land Spionen, denn er weiß, Gott hat durch Samuel zu ihm schon gesprochen, dass er abgesetzt wird. Er ist auf dem absteigenden Ast, aber der will das nicht. Und überall hat er seine Spionen, ja. Und natürlich, besonders Samuel, wird beobachtet. Weil wenn ein neuer König gesalbt wird, dann wird es Samuel sein. Das weiß er von vornherein, der Saul. Und so Samuel geht nach Bethlehem, um einfach einen ganz normalen Gottesdienst zu feiern. Ja, wahrscheinlich hat er einen Esel, bindet seinen Esel an, weiß ich nicht, steht nicht in der Bibel, aber es anzunehmen, dieser ältere Herr, mindestens für sein Gepäck ein Esel. Und dann ruft er die Familie von Isai zusammen. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab, der Älteste, der Größte, mindestens in Eliabs Augen der Hübscheste. Und er, Samuel, dachte, das ist gewiss der, den der Ewige auserwählt hat. Königstyp. Saul war zum Beispiel ein Kopf höher als alle anderen Israeliten. Richtig, die Israeliten, die wollten einen König. Ja? Also, wenn Saul abgesetzt wird, also mindestens etwas Ebenbürtiges, dieser ältere Sohn. Doch der Ewige sagte, das muss in seinem Herzen, vielleicht eine Stimme in den Ohren, ja, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Und wir werden später, heute Nachmittag, sehen, weshalb. Es soll also nicht wieder das geschehen. Jetzt muss ich ein Bild aus einer Kinderbibel zurückgreifen. Ich habe kein geeignetes Bild sonst für diese Szene, wo Samuel, wahrscheinlich nicht so bekleidet, Saul, ein Kopf höher als allen anderen, ursprünglich vor Jahren gesalbt hat. Das soll nicht wieder geschehen, dass man einfach einen König wählt nach dem Äußeren. Ja, das Volk wollte unbedingt einen Königstyp, also nein. Denn ich habe ihn, Eliab, verworfen. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. Ich aber sehe ins Herz. Es wäre sehr interessant zu wissen, was du gerade denkst. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht denkst du, was macht der Blöde da vorn schwätzen? Ja? Ich kenne die Geschichte von David. Oder vielleicht denkst du, oh, das ist interessant, ja. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Er sieht dein Herz und deins übrigens auch. Ja. Er sieht, was wir sind, wirklich. Jetzt bist du auch aufgewacht. Ja. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. So ließ Isai alle sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Aber Samuel sagte, weil Gott es ihm gesagt hat, keiner von ihnen hat der Ewige ausgewählt. Dann fragte Isai, sind das alle deine Söhne?
Ja, der Bub, der Jüngste, ja. Isai antwortete, der Jüngste fehlt noch. David, der hütet die Schafe. Den hat man gar nicht gerufen. Kommt sowieso nicht in Frage. Auch menschlich kann man messen. Dort draußen in der Wildnis Judas hat Gott angefangen, einen jungen Mann vorzubereiten als zukünftiger König von Israel. Und indem David lernte, Schafe zu führen, war er schon auf dem besten Weg, auch Menschen zu führen. Ich hatte, als wir lebten einige Jahre hier in Deutschland, zwei unserer vier Kinder sind in Rheinland-Pfalz geboren, und damals hatte ich eine kleine Schafherde. Ich hatte eine Verantwortung an eine Gemeinde und eine kleine Schafherde. Und ich muss sagen, ich habe wahnsinnig viel von meinen Schafen gelernt, das ich anwenden könnte. Hast du eine Verantwortung in der Gemeinde hier, Paul? Ja, ja. Unbedingt, kleine Schafherde. Ja. Zum Beispiel, man kann die Schafe nicht treiben, die gehen in allen Richtungen. Ja. Man muss führen, man muss vorangehen und so weiter. Dann musst du den Leithammel identifizieren und den im Griff haben. Aber nicht herausfordern, gewinnen und so weiter und so fort. Also, man lernt sehr viel. Und David wurde in diese raue Wildnis, weiß nicht, ob sie das so vorgestellt haben, vielleicht haben sie gedacht, so überall Gras und so. Nein, nein, die Hirten bis heute, die sind in der Wildnis Judas, östlich von Bethlehem. Also gehen wir hin. Jetzt wollen wir diese Wildnis, das David so sehr geformt hat, ein bisschen näher kennenlernen. Wir nehmen, wie ich schon erwähnt habe, Karten mit, wir nehmen die Bibel und wir lesen diese biblischen Geschichten dort, wo mit größter Wahrscheinlichkeit alles abgelaufen ist. Jetzt nehme ich eine Reliefkarte. Jetzt ist Norden oben, das große Meer, das heutige Mittelmeer, das Salzmeer, das heutige Tote Meer. Und dann wie ein Gerippe im Gelände der Gebirge Judas, zwischen 800 und 1200 Meter hoch. Dort oben auf dem Gebirge Judas haben wir Städte, die öfters in der Bibel erwähnt werden, Rama, wo Samuel gelebt hat, Gibea, Sauls Hauptquartier, Jerusalem, zu der Zeit noch in fremden Händen, ja, muss für Saul ziemlich ja, ein Dorn im Auge sein, dass gerade quasi im Sichtweite von Gibea, dass der Feind da sich festkrallen konnte. Dann haben wir auch sehr nah in Jerusalem, Bethlehem, Davidstadt, und dann Hebron, oder Hebron, die Hauptstadt vom Davidstamm Juda, und dann bei Beersheba laufen die Berge aus und dann fängt der Negev an und der Sinai. Der Sinai ist im heutigen Ägypten und der Negev im heutigen Israel. Und die laufen ineinander, diese beiden Wüstengebiete. Küstenebene, dort hatten die Philister ihre Hauptstädte. Die Schwela, also das war das Umstrittene. Eigentlich waren die Juden dort, aber die Philister wollten Fuß fassen. Das ist der Hintergrund von unserer Geschichte. Und dann haben wir auf der anderen Seite, ja, zwischen dem Gebirge Judas und dem Salzmeer, das Tote Meer, haben wir die Wildnis Judas. Ein sehr raues Gebiet. Nun, im Sommer, wenn es sehr heiß ist, kommen sehr feuchte Mittelmeerlüfte. Und die kommen ans Land, aber es ist so heiß, das Wasser kondensiert nicht in Form von Regen. Also die Lüfte steigen an und es regnet nicht im Sommer. Also vom März bis Oktober etwa, kein Tropfen Regen. Also wirklich, ist absolut regenlos. Ja. Die Wolken sind aber da. Zum Beispiel, diese Aufnahme habe ich gemacht, mal morgens, ganz typisch. Es war zwischen 5 und 6 Uhr am Morgen im Gat. Ja, die Sonne ging gerade auf. Dunkle Wolken, man würde meinen, es regnet, es muss regnen. Aber das sind trügerische Wolken. Das wird angesprochen in Sprüche 25. Wie Wolken und Wind ohne Regen, so ist ein Mensch, der Versprechungen macht und sie nicht hält. Ja, man denkt, oh, das musste. Meine, die Hirten, die sehnen sich nach Regen, ja, und dann wächst der Gras und so. Aber eben, wie Wolken und Wind und Regen, so ist ein Mensch, der Versprechungen macht und sie nicht hält. Dann sackt die Luft ganz steil hinunter, von 800, 900 Meter oder noch höher, hinunter 400 Meter unter dem Meeresspiegel.
Und das ist ähnlich wie wenn man, da gibt es einen Luftdruck, wie wenn man so eine Handpumpe und man pumpt den Reifen, also den Schlauch von einem Fahrradreifen, und es wird vorn heiß, ja, die Pumpe wird warm und dann heiß wegen der Luftdruck. Und so wird die Luft unheimlich aufgewärmt. Das ist dasselbe wie in den Alpen, der Föhnwind. Der kommt aus dem Süden, dann sackt es hinunter und wird heiß und warm und trocknet alles aus. Hier geht es vom Westen nach Osten. Und dann geht diese Luft ja, über das Tote Meer. Es regnet einfach nicht. Ich möchte, und dann haben wir Winter, da wird es kühler, das kommen die Wolken, und weil es kühl ist, kann das Wasser kondensieren und fällt in Form von Regen oder im Gebirge, manchmal sogar in Form von Schnee. Und wenn es in Jerusalem schneit, dann drehen alle durch. Also die Palästinenser, die Juden, die Orthodoxen, also das, der ganze Verkehr bricht zusammen und so weiter mit ein paar wenige Millimeter Schnee. Es kann Schnee geben. Dann sackt die Luft hinunter, wird erwärmt und so, dass selbst im Winter, wenn es auf der einen Seite regnet, auf der anderen Seite ist wirklich trocken. Und ich möchte euch zwei Bilder zeigen. Das erste, ich habe sie am selben Tag gemacht, auf der Regenseite. Wir sind so am Ende von der Regenzeit. Ja, alles blüht. Und jetzt am selben Tag auf die andere Seite von den Bergen. Und das innerhalb von 80 Kilometer. Ja. Dort hinten haben wir die Gebirge Judas. Ja, diese Gebirge hier. Und auf der anderen Seite ist es so. Und auf dieser Seite ist es so. So krass ist das. Nun, wenn man an Wüste denkt, Wüste Judas, denkt man an eine Sandwüste. Es gibt an der Grenze zu Ägypten Sanddünen, aber sonst nicht. Die Wüste, die angesprochen wird, ist eine Scheinwüste. Also nicht Sanddünen und so weiter. Eigentlich das Wort Wüste suggestiert etwas, das gar nicht ist. Wüste, Sahara, Gobi, Sanddünen und so weiter. Das hebräische Wort Midbar bedeutet eigentlich Wildnis, ein weitgehend unbewohntes Gebiet, ja, sehr trocken und so weiter, Midbar. Und so werde ich im Vortrag, wenn ich nicht ins Gewöhnliche rutsche, vom Wildnis Judas sprechen, und in eurer Bibel steht wahrscheinlich Wüste Judas. Nun, in dieser Wildnis Judas, da müssen Schafe einen Hirten haben. Oder mehrere. Die können ohne Hirt gar nicht existieren. Bei uns in den Alpen, da kann man eine Schafherde hochtreiben, so, und wochenlang sind sie dort allein oben, ja, und wenn gerade ein Wolf da ist oder so, kommen sie ganz gut zurecht, gibt einen Leithammel und so. Das kann unmöglich in der Wildnis Judas. Da muss ein Hirte dabei sein. Ja, die Tiere müssen geschützt werden. Man kann sich fragen, ja, was fressen die? Was fressen die? Ja, die fressen in der Trockenzeit, fressen sie trockenes Gras, ja. Heu, das im Boden steckt, ja. Und David erkannte das alles sehr gut und er beschreibt das in seinen Psalmen, stimmt mit Huldigung den Ewigen an, spielt uns um Gott mit der Zither, also mit Tafel, Zither auf, der mit Gewölk den Himmel deckt, der Erde Regenguss bereitet. Der Hirte ist nicht mehr am Gucken, könnte es vielleicht dort hinten doch ein bisschen Regen geben. Der sprossen lässt der Berge Gras. Und wenn es regnet, fast über Nacht, wird es grün. Und in kurzer Zeit überall Blumen, wenn die Wildnis blüht, das ist unheimlich. Aber das dauert nur einige wenige Tage, höchstens ein paar Wochen, und dann ist alles vorbei. David erlebte das alles und deswegen schreibt er, die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Oh, wir haben einige hübsche Damen hier heute. Ja? Ihr blüht noch. Wart noch. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und wo sie stand, bleibt keine Spur von ihr. Das hat er beobachtet, das hat ihn geprägt. Junge, bedenke, dass du sterben musst, dass du weise wirst. Der lebt das hautnah, täglich vor Augen. Und der Wind, der hier angesprochen wird, das hebräische Wort heißt Chamsin, das bedeutet 50, weil der Wind kann manchmal 50 Tage lang blasen. Im modernen Hebräisch, Scharaf, ist derselbe Wind. Und im Althebräisch, biblischen Hebräisch, Ruach Hadim. Also, der Wind, der trocknet aus. Der kommt entweder aus dem Osten oder der kommt aus dem Süden. Und wo vorher Blumen war, ist bald praktisch nichts mehr. David wird wohl Hunde gehabt haben. Die sind auch unentbehrlich. Die sehen lieb aus, aber ich fotografiere hier mit 600 mm Teleobjektiv. Ich gehe nicht in ihre Nähe. Die sind ganz scharfe Hunde. Und man nennt sie die kananäische Hunde heute. Die Beduinen haben diese Hunde. Weil man kennt solche Farbmuster von altägyptischen Zeichnungen, dass die Menschen von Kanan solche Hunde hatten. Und deswegen tragen sie diese Namen. Praktisch dieselbe Rasse wie damals zur Zeit von David. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Davids Hunde so ungefähr ausgesehen haben. Nun, die Tiere, die brauchen natürlich zum Trinken. Und alle Wege führen zum Wasserloch, aber das Wasserloch ist bald leer getrunken. Und deswegen ist es wichtig, dass man Quellen findet. Der Regen fällt auf den Bergen, das Wasser sickert hinein und nach ein paar Jahren kommt es hinaus. Am Fuß von den Bergen, so auf beiden Seiten, sogar auf der Regenseite wie auch auf der Trockenseite, kommt es aus Quellen heraus. Ja. Aber die alten Hirten, die hüten ihre Quellen wie ihr Augapfel. Und die lassen nicht so ein Junger da wie David mit ein paar hundert Schafe da an ihr Wasser ran. Und so muss David selber, nehmen wir es an, selber Wasser finden, sonst sind seine Schafe innerhalb von kürzester Zeit tot. Wie findet man Wasser? Ja, man folgt die wilden Tieren. Die brauchen auch täglich Wasser und die wissen, wo die verborgenen Wasserquellen sind, in den Schluchten und so weiter, irgendwo in den Felsen. Man kann ihre Spuren folgen, man kann beobachten, wo sie hingehen. Also gehen wir hin. Vorsicht. Es gibt nicht nur Wildziegen und Steinböcke, es gibt auch andere Tiere. Ich habe das Bild gemacht, einmal Susanne und ich, meine Frau und ich, wir haben übernachtet im Zelt in der Wildnis. Meine Frau schlief noch ein bisschen im Schlafsack und ich ging hinaus und ich fühlte mich so wohl, wie in Kanada. Ein Wolf ist in der Nacht um unser Zelt herum spaziert, also Wölfe gibt es da. Ja? Und übrigens, gerade letztes Jahr sind mehrere Kinder angefallen worden von Wölfen. Ja, ein Wolf war gerade im Begriff, ein kleines Mädchen wegzuschleppen. Und die Mutter hat ganz mutig das Kind quasi vom Wolf wieder zurückgeholt. Aber ja, für mich als Kanadier ein Wolf, ja, es war ganz nett. Bis ich meine Stiefel gesucht habe und ein Stiefel fehlte. Und der Wolf hat in der Nacht meinen Stiefel geklaut und ist einen Kilometer mit dem einen Lederstiefel gelaufen. Und als ich meinen Stiefel fand, war er schon ein bisschen angenagt. Ja. Ob David auch so einfache Geschichten auf den Felsen skizziert hat, das wissen wir nicht. Aber solche Dinge gibt es seit Tausenden von Jahren. Und David kannte auch die Tiere, die Vögel, die Pflanzen. Lobe den Ewigen, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Aber ist das ein Adler? Das ist gar kein Adler. Das ist ein Geier. Und jetzt kommt der nächste Schock. Wir müssen diesen Psalmwort, jung wie ein Adler, im Urtext lesen. Lobe den Ewigen, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Geier. So steht es in Hebräisch. Wie ein Geier. Nun natürlich, Geier ist für uns negativ. Ja, du Geier, Paul. Ja. Eigentlich habe ich dir ein Kompliment gegeben, du Geier. Ja? Deine Frau ist nicht hier, oder? Also sie könnte heute Abend sagen, Schatz, du Geier und so. Ja? Meine, man muss immer die Bibel in eine Sprache übersetzen, die man versteht. Adler für uns, majestätisch und so weiter. Aber in Israel, die Geier sind erstens noch größer, im Flug sind sie wunderschön und die sind sehr nützlich. Die sind die Gesundheitspolizisten. Nachher lesen wir von Tausenden von erschlagenen Philisten, die herumliegen. Die Israeliten ziehen ab, ja, und nehmen höchstens Waffen und so mit. Und da liegen Tausende von Leichen. Und die werden nicht begraben. Die Philisten gibt es gar nicht mehr. Die sind alle über, die fliehen könnten, sind weg. Und da kommen die Geier. Und die räumen aus. Wenn das nicht wäre, stellt euch die Seuchen vor und so weiter. Also Geier ist sehr positiv. Ja? Wie gesagt, Bibelübersetzer, die müssen immer versuchen, treffende Worte zu finden. Ich meine, der gute Hirte, was versteht ein Eskimo von Schafen? Ja, er muss mit Rentier oder irgendwas, ja? Etwas, das sie versteht. Und tatsächlich, lobe den Ewigen meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Geier. Ist das Ihre Gatte? Sagen Sie ihm heute, gute Nacht, du Geier, du. Ja. Und er sagt, danke, Schatz. Ich könnte dir nachher sagen, was du ihr sagst, aber das lassen wir. Besonders, wenn es dunkel wird, brauchen die Tiere Schutz. Ich weiß noch, ich habe das Bild mal gemacht bei einer Expedition. Es war Vollmond, aber man hat die Sterne noch gesehen. Lag auf meinem Rücken und dachte, boah, David, was der erlebt hat. Ewiger unser Herrscher, wie herrlich dein Name in allen Landen, der du deine Hoheit am Himmel zeigst. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Da wird er ganz klein. Nun, vielleicht haben einige gemerkt, dass in euch bekannten Texten immer ewiger stand. Man denkt, ja, das kenne ich nicht von meiner Übersetzung. Ja? Ewiger. Nun, das hebräische Wort, das ewiger hier übersetzt wird, man schreibt hebräisch von rechts nach links, gibt nur Konsonanten, keine Vokalen. Die Vokalen müssen eingesetzt werden, Erfahrungswerte. Vier Buchstaben und die meisten Sprachen, Forscher glauben, man spricht es so aus, Yahweh. Aber was bedeutet Yahweh? Die abergläubischen Juden, die sagen, oh Yahweh, das Wort dürfen wir nicht aussprechen, obwohl Gott gesagt hat, das ist mein Name auf ewig. So nennt ihr mich. Nein, das Wort ist zu heilig, wir sprechen es nicht aus. Und so hat man anstatt Yahweh, jedes Mal, wenn Yahweh im Text kam, hat man ein anderes hebräisches Wort eingesetzt, Adonai. Und das heißt Herr. Und deswegen bei uns in der Bibel heißt es Herr, unser Herrscher. Aber eigentlich ist die richtige Übersetzung ewiger. Und nehmen Sie der Ewige und nehmen Sie zur Kenntnis, in der französischen Bibel, l'Éternel, in italienisch, l'Éternel, der Ewige. Einfach so, dass Sie verstehen, warum. Ich habe einmal, ohne das zu erklären, habe ich einen Vortrag gehalten. Da kam ein Theologe nach dem Vortrag auf mich zu, fragte, sind Sie Jude? Und ich sagte, ja. Wieso er das gewusst hat? Sie reden immer vom Ewigen. Ah. David erkannte natürlich die Götter der Kanaaniter. Um ihn herum. So kam es, dass die Israeliten, und das ist in der Zeit vor David, in der Richterzeit, so kam es, dass die Israeliten taten, was dem Ewigen missfiel. Sie verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Sie fingen an, die Götter ihrer Nachbarvölker, die Kanaaniter und so weiter, anzubeten und beleidigten damit Yahweh, den Ewigen. Aber David, der war aus einem anderen Holz geschnitzt. Wer unter den Göttern Herr, das Wort steht auch in der Bibel, aber hier, Herr, Adonai, ist wie du. Kein anderer kann deine Taten vollbringen. Nun, ist ganz interessant, in einem Psalm kriegen wir so einen kleinen Hinweis, warum David dieses besondere Verhältnis zu Yahweh hatte. Und er schreibt in einem Psalm: Wende dich zu mir und sei mir gnädig, stärke deine Knechten mit deiner Kraft und hilf dem Sohn, ich David, deiner Magd, meine Mutter. Davids Mutter war ein Magd Gottes. Das ist ein Vers, aber das ist voll von Bedeutung. Liebe Mütter, hören Sie nicht auf zu beten für Ihre Kinder, Teenager und Jugendliche. Dass ich heute Abend hier stehe, habe ich im Großen und Ganzen meiner Mutter zu verdanken, menschlich gesehen. Ich ging als rebellischer Teenager am Samstag Abend hinaus, ja, nicht in der Jugendstunde, sondern alles zu erleben, was ein Teenager ja, erleben will am Samstagabend. Und ich wollte mich besaufen und wurde schläfrig oder kotzte. Keine Mädels haben Interesse gezeigt, mit mir zu tanzen. Meine Mutter zu Hause kniete neben ihrem Bett und fleht Gott an für ihren Sohn. Ich kann euch sagen, rebellische Jugendliche, es gibt nichts Gefährlicheres als eine betende Mutter. Die können dein Leben total versauen. Ja? Aber wie bin ich dankbar? David hat eine Mutter, die ein Magd Gottes war. Die Höhlen sind sehr wichtig für die Hirten, besonders in der Nacht. Und auch wenn es stürmt. Wenn es stürmt, dann blitzt und donnert und der Blitz trifft immer den Baum, aber hier gibt es keine Bäume, du bist der Baum und wenn du nicht in eine Höhle verschwindest, bist du nachher Bratwurst. Ja. Und so muss man in den Stürmen schnell in die Höhlen, David musste wissen, wo die Höhle waren. Und das war natürlich für ihn später ganz, ganz wichtig, denn auf der Flucht vor Saul hat er Höhlen ausgesucht, den er schon kannte. Aus seiner Zeit als Hirte. Ja. Und dann in der Nacht, ja, wo es besonders gefährlich ist, Wölfe, Leoparden, damals Bären und so weiter, Berglöwen, müssen die Tiere eingesperrt werden. Und so treibt der Hirte sie in eine Höhle und dann so Dornbüsche über die Öffnung und dann legt er sich hin mit seinen scharfen Hunden, um seine Schafe in der Nacht zu schützen. Das sind diese Schafgurten, die man überall der Wildnis findet. Und David kannte auch die Mitzedas. Mitzedas, das ist eine Bergfestung. Das hebräische Wort Mitzedas, Bergfestung, gab verschiedene. Er hat sie immer wieder benutzt auf die Flucht vor Saul. Er wusste, wo sie waren. Ja, es war sein Heimatgebiet, ja, wo er die Schafe seines Vaters gehütet hat. Der bekannteste Mitzedas, auf Deutsch heißt es Masada, aber das ist eigentlich Mitzedas. Das ist einer von mehreren Mitzedas und viele Bibelforscher, auch ich, glaube, dass das einer der Orten war, wo David sich zurückgezogen hat, als er auf der Flucht war vor Saul. Nun, zu jener Zeit hat Saul ausrücken müssen gegen die Philister. Und einige Brüder von Saul, die waren in der Armee. Einige Brüder von David, Entschuldigung, waren in Sauls Armee. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, der junge David, der sitzt da und schaut seine Schafe zu und überlegt dann, boah, also wenn ich ein Truppenführer wäre, ja, dann dort oben auf so einer Bergfestung, das wäre ein guter Ort. Wenn man sich flach hinlegt, da geht der Feind unten durch, sieht einem nicht. Man darf sich nur nicht umsingeln lassen.
Und wir wissen, als David nachher auf die Flucht war vor Saul, hat er mit seinen Männern oft diese Bergfestungen ausgesucht. Also Bergfestung nicht im Sinne von großer Wände, ja, sondern einfach natürliche Orte, wo sie sich zurückziehen konnten. Ja, die Philister waren zu Davids Zeit schon im Land, schon vorher. Und es gab zu jener Zeit in Israel keinen Schmied, denn die Philister, die Eisenschmiede waren, wollten verhindern, dass die Leute von Israel Schwerter und Speerspitzen aus Eisen herstellen konnten. Wenn sie in den Krieg zogen, hatte keiner von den Männern Israels ein Schwert oder ein Speer, nur Saul und sein Sohn waren damit ausgerüstet. Womit haben die Israeliten dann gekämpft? Die haben gekämpft mit etwas, das wir massenhaft bei unseren Ausgrabungen finden. Steinerne Waffen, Dolche, Speer und Pfeilspitzen. Wir wissen, dass oft ganze Armeen vom Pharao in Ägypten haben steinerne Waffen gehabt. Man muss sich verabschieden von dieser Idee, Stein sei primitiv. Stein ist immer benutzt worden, auch in Davids Zeit. Wir finden das massenhaft bei unserer Ausgrabung. Nun, Kinneret ist der heutige See Genezareth, bedeutet lauter, das ist eben hat diesen Form von oben gesehen. Und innerhalb von diesen punktierten Linien, das war das Königreich Sauls. Eigentlich wollte Gott den Israeliten viel mehr geben. Und zur Zeit von Josua, als sie in das Land gekommen sind, haben sie auch viel mehr eingenommen. Aber sie haben es wieder verloren. Zum Beispiel das ganze Gebiet um Megiddo, schöne Ebene, auch um Bet-Shan, auch wunderschönes Gebiet, mussten sie abtreten wieder an den Kananitern. Auch ein kananäisches Volk, die Jebusiter, haben sich festgekrallt in Jerusalem. Und Saul nur, also praktisch in Sichtweite von Jerusalem, da konnte das nicht einnehmen. Wegen der geistlichen Schwäche des Volkes. Die haben eben die Götzen der Kananiter und so weiter angebetet. Und Gott hat es zugelassen, dass sie vieles, was er ihnen schenken wollte, wieder verloren haben. Ja? Und übrigens in dieser Zeit muss man unterscheiden zwischen Israel, das sind die nördlichen Stämmen, und Juda, das ist der Stamm von Juda, im Süden. Und die Israeliten haben auch Kontrolle über die Kananiterstädte Ashdod, Ashkelon, Gaza, Ekron und Gat. Aber ein heidnisches Volk, die Philister oder Völker, Seefahrer, Männer mit Schiffen, Frauen mit Wagen, mit ihren Kindern, die Küste entlang, die Philister haben die Kananiter besiegen können, was die Juden und Israeliten ihre Ungehorsam nicht tun konnten, und haben Ekron, Ashdod, Ashkelon, Gaza und Gat zu ihren Hauptstädten gemacht. Und mit diesen Seefahrern der Philister war nichts zu spaßen. Schon Pharaonen haben ihre Zähne ausgebissen an diese sehr tüchtigen Krieger. Also, Gat war zu jener Zeit der Hauptphilisterstadt. Die anderen auch, Ekron und so weiter, aber der König von Gat, der war der Wichtigste. Nun, bevor wir so in die Geschichte einsteigen, David und Goliath, wollen wir einmal nach die Bedeutung von Gat ein bisschen vor Augen führen. Der König von Gat, und die Information haben wir aus außerbiblischen Quellen, nicht aus der Bibel selber, der König von Gat, der hat freundschaftliche Beziehungen gepflegt mit dem Kananiterkönig von Jerusalem. Und so lag eigentlich der Versuch nahe, zu versuchen, in das jüdische Gebiet, in den Fußhügel hinein zu kämpfen und sich zu verbinden mit den Jebusitern in Jerusalem. Also von verschiedenen verliesten Dörfern und Städten kommen Armeen zusammen, sammeln sich in Gat, um einen gemeinsamen Angriff zu machen auf das jüdische Gebiet
zwischen der Küstenebene und die Bergen, also die Fußhügel. Wir kommen auf das zu reden, aber zuerst ein bisschen so ein Einblick auf Gad. Ganz nah an Gad, so gar nicht so lange mit dem Auto, wenn ich da fahre, Aseka, die letzte Philisterfestung am Rande der Fußhügel, gerade wo die Küstenebene in der Fußhügel hinübergeht, Aseka. Und das Ziel war natürlich, Socho, die erste jüdische Festung, einzunehmen. Hätten sie das machen können, dann wäre der Weg frei bis nach Jerusalem. Dort hätten sie Saul in Gebär angreifen können. Da hätten sie ins jüdische Gebiet, Stamm Jude, hineindringen können. Also es war eine sehr ernste Anliegen damals, als Saul merkte, dass die Philister sich sammeln in Gad. Nun, bevor wir zu dem eigentlichen Kampf kommen, möchte ich ein paar Eindrücke von Gad vermitteln. Telesafi, Gad, schaue ich hier Richtung Süden, ich fotografiere vom Norden nach Süden, ist ein flacher Hügel, Kreidehügel, Kreidefelsen. Und wenn ich oben auf diesem Hügel stehe und schaue Richtung Osten, ich sehe Dunst von dem Morgen, der Gebirge Judas und dazwischen der Schwela. Und eigentlich Gad ist der letzte, also einer der letzten Städten, Philisterstädten, bevor man in die Schwela und der Gebirge Judas kommt. Wie gesagt, ein Kreidehügel. Im Februar, da hat der Winterregen, da ist alles grün. Ja. Und was, wo wir ausgraben, das ist die obere paar Meter. Denn da waren die Siedlungen. Das, dort finden wir eben die Festungen und die Gebäude und alles von den Philister. Ein Blick von oben. Man schätzt, dass Gad eine Riesenstadt war für die damalige Zeit, wahrscheinlich eine der größten in ganz Israel. Und diese Ausgrabungsareale, den Sie hier sehen, diese Vierecke, zeigt, wir haben nur die Oberfläche gekratzt. Man schätzt, wir schätzen, dass es 600 Jahre dauern würde, wenn wir alles ausgraben müssten. Ja, klingt eine Unmöglichkeit. Ja, dort haben wir angefangen. Und diese Ausgrabung läuft seit 1996 unter Leitung von einem amerikanischen Jude, der an einer der Hauptuniversitäten in Israel lehrt. Also wenn Sie nächsten Sommer oder übernächsten Sommer dabei sind, Sie werden eingeteilt, zwei Personen pro Viereck, ja, und dann geht es Zentimeter pro Zentimeter nach unten. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit, also man findet Dinge, aber diese Dinge, die man findet, die bleiben im Lande, ist auch richtig so, aber es macht doch viel Spaß. Wenn jemand so ein Stück Keramik findet, da geht ein Schrei los. Das ist richtig Philister Keramik. Diese Vogelmotive waren typisch für Philister Keramik. Und wir haben über die Jahre Weindekanter gefunden. Die Philister liebten Wein. So Kelch, so für Weihrauch, Kännchen für Parfüm oder Olivenöl. Und dann, das ist ganz interessant, der Boden von einem Weinkelch. Also der obere Teil ist abgebrochen, aber es ist ein Boden von einem Weinkelch und diese Philister, die liebten den Wein und die trinken und trinken und dann sehen sie den Boden, diese Fratze da, jetzt habe ich genug getrunken. Ja. Vor einigen Jahren fanden wir eine Ostrake, eine Scherbe, auf der einige antike Buchstaben eingraviert sind. Und diese ergaben zwei Wörter, und das war damals in den wissenschaftlichen Kreisen eine Sensation, Alvit und Vit. Zwei Namen indoeuropäischen Ursprungs, also nicht semitisch. Die Israeliten, die Kanoniter, das sind Semiten. Ja? Indoeuropäischen Ursprungs. Die Philister, die kommen aus der Ägäis, aus dem Europäischen. Und gemäß Sprachgelehrten ähneln sie sehr vom Wortlaut her und so weiter, den Namen Goliath, der ebenfalls nicht semitisch ist. Und das war ein ganz wichtiger Fund, denn bis dahin hat man gesagt, Goliath. Solche Namen kennen wir nicht, das ist ein Mythos, kann nicht sein. Und dann findet man Urphilister Schrift mit sehr ähnlichen Namen. Dieses Ostrakon, zumal es aus der Zeit David stammt, ist ein außerbiblischer Hinweis für ähnliche zeitgenössische Namen wie Goliath aus Gat. Und wieso weiß man, dass das aus der Zeit war? Weil die anderen Keramiken waren typisch für der Zeit. Also wir teilen die verschiedenen Zeitepochen nach der Keramik ein. Es gibt so unterschiedliche Stile, ja. Genau wie es unterschiedliche Mercedes-Modelle gibt. Und einer, der sich auskennt mit Mercedes, weiß auch, das ist ein 25er und das ist ein 2008er und so weiter. Ja, und so ist es auch bei der Keramik. Man kann sehen, oh, da, dieser Ostrakar, der ist aus der Zeit Davids, der Zeit von Goliath. Und da lesen wir in 1. Samuel 17, da trat aus den Reihen der Philister ein Heldenkämpfer hervor. Das ist einer, der seine Truppe repräsentiert, ja. Einer kämpft, anstatt dass alle da aufeinander zustoßen, ja. Er hieß Goliath und stammte aus Gat. Nun, es gibt gleich eine kleine Pause. Aber nur noch einen Moment, bitte. Kleiner Werbungsblock. Ich arbeite, wie gesagt, als archäologischer Fotografen. Ich habe im 2014 dann aufgehört. Jetzt bin ich bis dann, ja, in Rente gegangen. Und ich habe auf dem Büchertisch ein Heft, richtig sogar amüsant geschrieben, sehr gut verständlich bebildert, von Ur bis Nazareth. Das gibt so eine Idee, was man von der Archäologie lernen kann, das ergänzt das, was wir in der Bibel lesen. Ist auch für ältere Teenager gut verständlich. Ja. Nun, ich arbeitete jedes Jahr mit 6, 7 verschiedenen Professoren aus verschiedenen Ländern, die meisten aus Israel selber. Und ich habe festgestellt, dass diese Professoren, die würden niemals ihre Hand ins Feuer halten für Abraham oder Isaac oder Jakob, Patriarchen, Mythen. Ägypten, Joseph in Ägypten. Nein, kennen wir nicht, keine Hinweise dafür. Josua, Jericho, es hat nicht einmal eine Stadt Jericho zu Josuas Zeit gegeben. Das sind alles Dinge, die behauptet werden. Und so lösen sich diese alttestamentlichen Geschichten auf. Und viele junge Studenten, auch aus christlichem Hintergrund, die fragen sich, ob man vielleicht die Bibel doch wegschmeißen muss. Bevor man das macht, möchte ich ein Buch empfehlen, auf dem Büchertisch, von einem Freund von mir, Thomas Triebelhorn. Die Bibel ist ein Mythos, das wird immer wieder behauptet. Muss ich das glauben? Nun, Thomas kam aus einem evangelikalen Haus. Als Kind hat er geglaubt, als junger Teenager hat er geglaubt. Und dann hat er angefangen zu studieren. Und da hörte er dies und jenes, die Bibel zum Mythos und so weiter. Und er kam richtig ins Schleudern. Und dann beschreibt er hier, wie er wieder zum Glauben zurückfand. Und zwar anhand von archäologischen Fakten. Mit dem Kopf hat er plötzlich gemerkt, das kann nicht stimmen. Und dann wurde sein Herz wieder offen für Gottes Wort. Also, schmeißen die Bibel nicht weg, Fakten bewerten, statt Gott begraben. Du weißt nie, wo dich eine Glaubenskrise hinführt. Und das hat auch ein Mann erlebt, der ebenfalls aus einem bibelgläubigen Haushalt stammte. Aber der ist auch infiziert worden von der Geist unserer Zeit. Ja, es hat nie einen Exodus, nie einen Auszug aus Ägypten gegeben, aber er setzte sich auf die Suche. Und er hat einen Film gedreht, hochprofessionell. Einer der besten Filme, den ich kenne, wo er einfach sucht nach Spuren der Auszug aus Ägypten. Ich kenne viele Leute, die in diesem Film mitarbeiten, interviewt werden und so weiter. Es ist ein hochprofessioneller, aber gut verständlicher Film. Sehr gut für Leute, die skeptisch sind und so. Und auch für Christen, die Frage haben. Nun, wir freuen uns immer, wenn unser Chef ruft, Pause, und jetzt machen wir eine 10-minütige Pause, vielleicht nur 8 Minuten, und dann geht's weiter. Eine Luftaufnahme von einer unserer Hauptausgrabungsareale. Wenn wir etwas näher runtergehen, sehen wir so einige so runde Kreise. Es sind noch mehr da. Was sind das? Hier auf dem Boden, das sind Weinkelter. Also man tat die Trauben hinein, dann hat man mit den Füßen gestampft. Die Philister liebten Wein. Gott heißt Weinkelter, also genannt nach so einem Gefäß. Das Problem für die Philister waren, die wollten Wein selber und die wollten es auch verkaufen nach Ägypten, aber das Problem war, dort in der Küstenebene ist nicht so geeignet für Wein. Die geeigneten Lagen für Wein, das lag in der Schwele, in der Fußhügel, aber da waren die Juden im Süden, südlich von Jerusalem, ja. Und ja, das war schon Grund für die Philister, hier hineindringen zu wollen. Also wir lesen, die Philister zogen ihre Streitmacht bei Socho, das ist ein Ort, den man schon ausgegraben hat, man weiß ganz genau, wo es liegt, im Gebiet des Stammes Juda zusammen. In Ephes-Damin, zwischen Socho und Asekar, hatten sie ihr Lager. Socho kennt man, das war jüdisch. Asekar kennt man, ausgegraben, das war der letzte Philisterstaat. Ich habe das vorher auf die Karte gezeigt, bevor man so in die Schwela hineinkam. In Ephes-Damin, zwischen Socho und Asekar, hatten sie ihr Lager. Also die Bibel ist hier sehr genau. Es wird geschildert, man kann ins Gelände gehen und diese Orten findet. Ephes-Damin ist kein Dorf, ist keine Stadt, ist ein Acker. Und es heißt etwa wie Grenze der Bluttropfen. Also Bluttropfen, das kommt dann vom Krieg und dann muss es irgendwie eine Grenze geben. Behalten wir das im Kopf. Also, die Philister sammeln sich bei Gott, gehen mit ihrer Armee nach Asekar, das gehört ihnen, das ist ihre letzte Festung. Oberhalb, damals waren Mauern, ja, so eine Stadt mit Mauern, heute die Bäume dort oben, oberhalb von der Nahal Elah. Ein Nahal ist ein, es ist Hebräisch, es entspricht auf Arabisch ein Wadi, ein Flussbett, das nur nach heftigen Regenfällen im Winter Wasser führt. Und da rast das Wasser hinunter und alle kalkigen Steine hier werden gerollt und sehr schnell gibt es ganz kleine, schöne, runde Steine. Also ihr Ziel war Socho. Socho, jüdisch. Und hätten sie Socho einnehmen können, dann wäre der Weg frei nach Bethlehem, Jerusalem und so weiter, wie ich schon erwähnt habe. Wir blicken hier in das Elatal hinein. Der Ela fängt an bei Hebron, kommt hinunter, kehrt über den Tal her und geht weiter bis zum Mittelmeer. Geht an Asekar vorbei, geht an Gat vorbei und schlussendlich das Mittelmeer. Das ist die geologische Lage. Dort hinten, Socho. Asekar liegt hinter mir, wo ich fotografiere. Jetzt von einer anderen Richtung, mehr nach Westen. Der Ela geht um einen Hügel her. Und dann an Asekar vorbei. Asekar sieht man nicht hier, es ist rechts vom Bild. Nun, wir lesen, also wir haben hier hinten übrigens die Gebirge Judas und Jerusalem sieht man nichts hinter den Bäumen im Dunst. Und seit Jahren mit anderen Wissenschaftlern zusammen bin ich zu dem Schluss gekommen, das muss hier der Lagerplatz der Philister gewesen sein. Weil die Philister, die würden natürlich nicht unten in der Niederung ihre Zelte aufstellen, quasi unter den Augen vom Feind, sondern hier oben. Diese Mauern, diese Steinmauern, das sind Beduinenfeldmarkierungen. Das hat es damals nicht gegeben. Und es ist ein Riesengebiet. Da könnten locker Tausende von Philisterzelten aufgestellt sein. Der Elah ist der Name von einem Baum, seine Terebinte. Pistazia, das ist eine Pistaziengattung, Pistazia, Terebintus, Terpentin, die Früchte riechen nach Terpentin, klebrig. Und El ist das hebräische und kananitische Wort für Gott. Es gab viele Els, es gab viele Götter. Und deswegen Yahweh, der ewige Gott, ist der Gott der Israeliten. Und Elah ist weiblich Göttin. Also es waren heilige Bäume der Kananiter. Und die gab es zuhauf, oder gibt es heute zuhauf in diesem Tal. Und das Tal ist von daher nach ihm genannt. Saul bot alle wehrfähigen Männer Israels auf und ließ sie im Elah-Tal, im Terebintental, das Lager beziehen. Als die Israeliten zum Kampf antraten, stellten sie sich am Abhang des Tales auf. Damals keine Bäume, die sind angepflanzt worden. Ja, seither. Also sie sind natürlich dort, um Soko zu schützen. Am gegenüberliegenden Abhang, also dort, wo ich fotografiere, standen die Philister. Dazwischen lag die Talsohle. Nun, interessant ist, das ist der Teil von dem Elatal, wo die beiden Hängen so nah zusammen sind, dass man einander gut sehen kann. Sehr eng hier. Und Ephestamin heißt Grenze der Bluttropfen. Und hier macht tatsächlich der Fluss eine Grenze. Sie überquert den Tal, dort wo die Mandelbäume sind, ja, und andere wilde Bäume. Überquert, und da gibt es eine richtige Grenze dort. Nun, wenn Goliath natürlich hinuntergeht und ruft zu den Israeliten auf der anderen Seite, kann er das zur linken und zur rechten nicht so gut machen, weil da sind die Hänge zu weit auseinander. Und er muss natürlich die Israeliten und die Juden dort, die Soko verteidigen wollen, muss sie beeindrucken können. Und das wäre nicht besonders beeindruckend wohl. Huhu, hört ihr mich überhaupt? Nein, nein, der brüllt, ja. Und wir haben das auch versucht, ja. Und er zieht auch ein Show ab für seine eigenen Leute hinter seinem Rücken auf der Philisterseite. Also das ist eigentlich der einzige Ort, wo ein Lagerplatz ist, wo eine Grenze gemacht wird, und zwar seit eh und je von diesem Fluss, und wo die beiden Hängen nah genug sind, dass es Goliath ohne weiteres von beiden Seiten gehört werden könnte. Da trat aus den Reihen der Philister ein Heldenkämpfer hervor. Er hieß Goliath und stammte aus Gat. Er war 6 Ellen und eine Spanne hoch. Nun, eine Elle ist die Distanz von Fingerspitze bis zum Ellbogen, Spanne zwischen Daumen und Finger, also 6 Ellen und eine Spanne hoch. In den masoretischen hebräischen Texten, das sind die, die im Mittelalter kopiert, hebräisch im Mittelalter kopiert, heißt es 6 Ellen und eine Spanne hoch. Und das ergebe eine Höhe von 3,20 Meter. Aber in den griechischen Übersetzungen des Alten Testaments, das, was die Apostel benutzt haben, und in die Qumran-Rollen, heißt es 4 Ellen und eine Spanne hoch. Es ist nicht so, dass die Bibel einen Widerspruch hier hat, sondern wir haben einen Kopiefehler. War es 6 oder waren es 4? Die Zahlen sind manchmal sehr schwierig. Ja. Also 2 Meter wäre auch ein Riesen. Wir denken immer Riesen, ja? Das ist nicht so wichtig. Sie werden nachher sagen, sehen, was wichtig war. Er war ein geübter Kämpfer. Er war groß. Ja? Aber 2 Meter, wenn die meisten Leute, wir haben Skelette, die wir ausgraben, die haben etwa meine Größe, und da kommt einer mit 2 Meter, der ist groß. Aber es könnte sein, dass er über 3 Meter groß war. Und es gibt Menschen gelegentlich, die so groß sind. Aber die größten Skeletten, die man bei Ausgrabungen gefunden hat, sind eher so um die 2 Meter. Nehmen Sie das mit. Er trug einen Helm und einen Schuppenpanzer und Beinschienen, alles aus Bronze. Der Panzer allein wog 5000 Shekel, also 57 Kilo etwa. Ja, vielleicht war er doch 3 Meter hoch. Ja. Er hat einen Krummschwert, wir sehen das nachher auf einem späteren Bild, geschultert. Der Schaft seines Spießes war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze wog 600 Shekel, also etwa 7 Kilo. Der damalige Leser wird sofort gewusst haben, was ein Weberbaum ist. Das ist ein Webstuhl, das sind die Gewichte, die die Schnüre stramm halten. Und unten und oben gibt es den Weberbaum. Da sind die Schnüre befestigt, beziehungsweise da sind sie hinübergespannt. Also sein Spieß war so dick wie ein Weberbaum. Selbst die Frauen wussten zu jener Zeit, was damit gemeint ist. Der Mann trat vor die Reihen der Philister und rief den Israeliten zu: Warum schaut ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister, steht für Saul. Wählt einen von euch aus. Komm, kämpft mit mir. Hast du den Mut? Ja, du Feigling, du. Wo sind die anderen Kinder? Schade, dass sie verschwunden sind. Da schrie er: Habt ihr gehört? Ich fordere das ganze Heer Israels heraus. Schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen. Meint nicht, dass euer Gott euch helfen kann. Auf dem spuk ich, hey. Steht nichts in der Bibel, man kann es gut vorstellen. Ja, wer hätte eigentlich kommen sollen? Wer hätte eigentlich kommen sollen? Wer war der größte Israelit? König Saul, aber der weiß, der ist auf einen absteigenden Ast. Als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Und jetzt kommt wieder einer von diesen Augenzeugenberichten. Und man merkt, wir haben hier einen Übergang. Denn es wird etwas überholt von einem vorherigen Bericht. Und jetzt, damit es weitergeht, haben wir den Anschluss. David war, wie gesagt, im vorherigen Bericht von einem anderen Schreiber, ein Sohn von Isai, der zur Sippe Ephrat zählte und in Bethlehem im Gebiet von Juda wohnte. Isai hatte 8 Söhne. Das ist nichts Neues. Das ist einfach der Übergang zu dem nächsten Augenzeugenbericht. Für den Kriegsdienst war Isai selbst zu alt, als Saul regierte. Aber seine 3 ältesten Söhne, Eliab, kennen wir schon, Abinadab und Shema, waren mit dem Herr Sauls in den Krieg gezogen. Also Saul ist nicht mehr in seinem Hauptquartier in Gibea. Jetzt ist er hinuntergekommen, um Soko zu verteidigen. David, der jüngste von Isais Söhne, kam immer wieder vom Königshof nach Hause und hütete die Schafe seines Vaters. Er ging immer wieder nach Gibea und hat mit seiner Laute vor Saul gesungen, auch Lieder, die er selber gedichtet hat, weil Saul war schon am Durchdrehen. Aber jetzt ist Saul nicht mehr da. Ja, David pendelte hin und her, solange Saul im Gebär war. Aber jetzt ist Saul unten, um Soko zu verteidigen. 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Wieso 40 Tage? Man dreht die Israeliten so richtig am Spieß. Ja? Man nimmt sich Zeit. Ihr Feiglinge. Eure Frauen zu Hause sollen einmal hören, was ihr für Typen seid. Ihr habt Angst, mit mir zu kämpfen. Da sagt Isai eines Tages zu David: Gehe zu deinen Brüdern ins Lager, bring ihnen diesen Sack mit gerösteten Körnern. Frauen sind dran. Warum geröstete Körner? Warum geröstete Körner? Weil man sie besser verdauen kann. Zweitens, geröstete Körner. Besser haltbar. Drittens, schmecken besser, popcornmäßig fast. Ja. Und leicht. Das Wasser ist weg. Und die 10 Brote. Dem Hauptmann nimmst du die 10 Käse hier mit. Das war wahrscheinlich eine Art Besteckung, dass der Hauptmann seine Söhne nicht am vordersten Front stellt. Ja? So eine Gabe für den Hauptmann. Erkündige dich, wie es deinen Brüdern geht, und bring ein Lebenszeichen von ihnen mit, die sind mit Saul und allen seinen allen Männern Israels im Terebintental und kämpfen gegen die Philister. David übergab die Schafe einem Hirtenjungen. Früh am nächsten Morgen lud er alles auf einen Esel und machte sich auf den Weg, wie Isai es ihm aufgetragen hatte. Der Hund will natürlich mit, aber nein, du gehst wieder zu den Schafen, da bist du nötig und du sollst keinen Philister Pfeil im Bauch bekommen, also der Hund muss wieder zurück. Der Weg kenne ich sehr gut, von Bethlehem hinunter, das ist heute palästinensisches Gebiet, hauptsächlich, habe einen palästinensischen Kinderarzt, so ist ein Freund, wenn ich unterwegs bin, 25 Kilometer sind es zwischen diesen beiden Orten. Also für einen robuster Junge, Hirtenjunge, wie David, das hat er im Nu hinter sich, nur ein paar Stunden, geht immer abwärts. Man sieht im Gelände heute, so, wie es durchgeht, könnt ihr den Weg ausmachen, es sind mehrere Wege natürlich. Er hat sonst immer Augen für Tiere und Vögel und Pflanzen, aber diesen Morgen muss er nur auf die, ja, nicht unbedingt auf die Schönheit der Blumen achten, er hat nur ein Ziel, er muss ein bisschen aufpassen wegen den Dornen, wegen seinen Füßen. Jetzt stehe ich auf Soko, Lager der Israeliten, fotografiere nach Westen. Als er zum Lager kam, rückte das Heer geradeaus und stellte sich zum Kampf auf. Dort hinten ist der Hügel Aseka, man sieht, wie nahe die liegen, Philister waren auf der anderen Seite. Die Männer stimmten den Schlachtruf an. Die Schlachtreihen der Philister und Israeliten und der Philister standen sich gegenüber. Und so weiter und so fort. Ja. Oh, das war knapp. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache, Soko, lief an die Front zu seinen Brüdern, so um die Ecke dort an dem Hügel links, und erkundete und fragte sie, wie es ihnen gehe. Während er mit ihnen sprach, trat wieder der Philister Goliath aus Gat vor und forderte zum Zweikampf heraus. Auch David hörte seine Worte und überlegte, was soll denn der Typ da? Und er macht sich lustig über Gottes Herr und über unseren Gott. Das geht nicht. David erkundigte sich bei den Männern, die in seiner Nähe standen, was für eine Belohnung bekommt der, der den Philister tötet, diese Schande von Israel nimmt. Dieser Unbeschnittene darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen. Und dann die Männer sagen, ja, Saul hat seine Tochter versprochen. Oh, den kannte er schon vom Hof, die Hübsche. Und er war nicht abgeneigt, hübsche Frauen in Betracht zu ziehen. Ich muss mich vorsichtig ausdrücken, denn es gibt mindestens eine Gemeinde hier in Deutschland, wo ich nicht mehr reden darf, weil ich suggestiere, dass David schon diese Frau kannte und so weiter und dass sie hübsch war. Also komm, wir wissen von Davids Geschichte, der hat ein Auge für Frauen. Er kannte sie schon. Er war immer wieder am Hof. Vielleicht hat sie ihm schöne Augen schon gemacht. Das wäre schon Grund genug. Als sein ältester Bruder Eliab ihn so mit den Männern reden hörte, wurde er zornig und sagte, was hast du denn hier zu suchen? Wem hast du die kümmerliche paar Schafe in der Wildnis überlassen? Ich weiß, wie vorwitzig du bist. Ich kann mir schon denken, was dich hergetrieben hat. Du bist gekommen, um einmal den Krieg zu sehen. Von wegen, er ist gekommen, um Eliab sein Fraß zu bringen. Warum ist Eliab so sauer auf David? Jetzt sind die Männer dran. Warum ist Eliab so sauer auf David? Ja, nicht er, der Älteste, der Hübscheste in seinen eigenen Augen, der Große, ja. Nicht er, der stand dann abseits als David von Saul unter Gottes Führung auserwählt wurde. Das war für ihn natürlich eine Schande. Er musste zuschauen. Und David und Eliab, die hatten Schwestern. Ihr wisst, wie manche Schwestern sind, wenn der Bruder gedemütigt wird. Und vielleicht hat er so eine Freundin im Dorf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der war sauer. Aber jetzt sehen wir, warum er nicht gewählt wurde. Denn ich kann euch sagen, wer führt, der muss einstecken können. Der muss einstecken können. Der muss auch sich demütigen lassen können. Und nicht einfach so durchdrehen, wenn es ein bisschen eng wird. Ja. Es sprach sich herum, dass sich David so eingehend nach der Belohnung erkündigt hatte. Man berichtete es auch Saul und er ließ ihn zu sich rufen. Mein König, sagte David, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern. Ich werde mit ihm kämpfen. Unmöglich! Das kannst du nicht, erwiderte Saul. Du bist ja fast noch ein Kind. Du bist keine 20 Jahre alt, ja? Und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit der Waffe umgeht. Er sagt nicht, der ist ein Riesen. Er sagt, der ist ein Mann, der von Jugend auf mit der Waffe umgeht. Das war das Entscheidende. Mein König, sagte David, als ich die Schafe meines Vaters hütete, da kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von den Herden holen wollte. Der Ewige hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch von diesen Philister beschützen. Wir wissen übrigens, dass es viel mehr Wälder dort gegeben hat früher, wo auch Berglöwen sich aufhalten konnten. Gut, sagte Saul, kämpfe mit ihm. Der Ewige wird dir beistehen. Er gab ihm seine eigene Rüstung und David versucht. Er sagt, nee, also ich kann nicht darin gehen, sagte er zu Saul. Es muss ganz lustig ausgesehen haben. Ja, so rappel da, mit der Riesenausrüstung und der kleine David. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab, nahm seinen Hirtenstock, im Bachbett suchte er 5 rund geschliffene Kieselsteine, an den Winterregen natürlich gerollt, steckte sie in seine Hirtentasche, in der Hand hielt er seinen Schleuder, so ging er den Philistern entgegen. Wir sehen hier unten diese Bach, ja, also der kommt von hier oben runter, holt sich Steine, wahrscheinlich etwa hier hinten ist ein bisschen zu tief der Schlucht. Und wenn ich mit Ausgräber dort bin, jeder sucht sich seine 5 Steine, das ist ganz lustig. Ich weiß noch sehr gut, wo ich das erste Mal an dieser Stelle war. Ich war allein und ich habe 5 wunderschöne, runde Schleudersteine gefunden. Und ich war so begeistert, ich nahm mein Handy und habe meine 4 Kinder ein SMS in die Schweiz geschickt. Ich habe soeben die 5 Steine, die David damals im Bach gefunden hat. Postwenden kam von der zweiten Tochter eine Antwort, Irrtum, du hast nur 4 gefunden, der 5. steckt im Kopf, den musst du finden. Ich habe sie natürlich für ihre Bibeltreue gratuliert. Als Goliath nahe genug war, sah er, wer ihm da entgegenkam, ein halbwüchsiger, sonnengebräunt, rötlich, nicht alle, sonnengebräunt und schön.
Er war voll Verachtung für ihn und rief ihm zu: Was willst du dann mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund? Dann rief er den Zorn seiner Götter auf David herab. Komm nur her, spottet er, dein Fleisch werde ich den Geiern und Raubtieren geben. Nun, die Geier, die warten schon seit 40 Tagen auf diesen Moment, oder? Da standen sie einander gegenüber. David, sicher in der Kraft des Herrn. Er sagt, du triffst gegen mich an mit Krummschwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme im Namen Jahwes, der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Goliath ging vorwärts und kam auf David zu. David lief ihm entgegen, griff in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister am Kopf. Der Stein durchschlug die Stirn und Goliath stürzte vornüber zu Boden. Dort auf der anderen Seite haben die Philister fast nicht warten können, bis ihr Mann David erlegte. Dann würden sie über das Acker stürmen und die Israeliten in die Flucht schlagen. Aber nein, das gibt's ja nicht. David holt Goliaths eigenes Schwert, sein Krummschwert, so haben sie tatsächlich ausgesehen, ist gut recherchiert, ja. Haut den Kopf ab, hält es wahrscheinlich hoch, Bluttriefen, also vergesst den Netter vom Nebenan. Ja. Er ist ein knallharter Killer. Bluttriefend. Also das Lied, der war politisch sehr korrekt. Nicht für hier, aber für die damalige Zeit. Ja. Ein Schrei. Da kommen die Israeliten über den Acker gestürmt. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, liefen sie davon, die Männer von Israel und Juda. Da habe ich gesagt, man muss unterscheiden, ja. Aber stimmten das Kriegsgeschrei an und verfolgten sie. Bis nach Gat und bis vor die Stadttore von Ekron, auf dem ganzen Weg bis nach Gat und Ekron, lagen die Leichen der erschlagenen Philister. Also, wenn du nach Gat gehst, um auszugraben, lass mich wissen, vielleicht bin ich in der Zeit gerade in Israel, und dann hole ich euch ab an einem schönen Morgen. Zwei Männer brauche ich. Und wir fahren miteinander nach Soko. Ephes-Damin. Und der eine läuft nach Ekron, der andere läuft nach Gat. Ich fahre hinterher mit dem Auto, mit Stoppuhr, zu sehen, wer zuerst ankommt. Das nennt man experimentelle Archäologie. Also die rennen um ihr Leben. Nun, als David nach dem Sieg ins Lager zurückkam, führte Abner ihn zum König. Das ist der Oberbefehlshaber. David hielt noch den Kopf des Philisters in der Hand. David fragte ihn, zu welcher Familie er gehöre. Das tönt fast wie ein Widerspruch, denn David war vorher wie ein Sohn für ihn, wo David vor ihm gespielt hat, in Gebär und so weiter. Aber Saul ist ein typischer Machtmensch. Solange du sein Ego streichelst und du bist ihm wertvoll, braver Junge und so, und nachher, wie heißt du eigentlich? Ist ein richtiger Machtmensch. Abner auch. David antwortet, ich bin der Sohn deines Dieners Isai aus Bethlehem. Saul behielt David von da an bei sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. Und David kämpfte dann für Saul und die Armee. Das heißt, jemand anders muss jetzt die Schafe vom Vater hüten. Es wird uns nicht mitgeteilt, wer. Aber es wäre schon lustig, wenn es Eliab war. Hier ist ein Bibelvers. Ich glaube nicht, dass man lange in der stillen Zeit darüber meditiert. David nahm den Kopf Goliaths mit und brachte ihn später nach Jerusalem. Wieso? Wahrscheinlich stecken im Boden, Kopf oben drauf. Symbolisch. Ihr habt auf den gehofft. Ihr habt gehofft, dass Philister euch zu Hilfe kommen. Ich habe ihn mit Gottes Hilfe getötet. Und merkt euch was, ich komme wieder. Und irgendwann mal im Laufe der Zeit hat David davon Kenntnis bekommen, dass die Jebusiter in Jerusalem ein unterirdischer Wassergraben hatten. Das ist nicht Hiskias Graben, ja? Das ist viel älter. Und in der Nacht könnte man Schleusen öffnen, um die Felder zu bewässern. Und am Tag hat man gar nichts gesehen. Aber David bekam Kenntnis davon. Und nachher schickte er seine Männer hier hoch, als sie die Stadt eingenommen haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Das behandle ich in einem anderen Vortrag. David, ein Mafia-Boss, wird König. Und da kriege ich manchmal Prügel. David, ein Mafia-Boss. Nein, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was sagst du da, Mafia-Boss? Ja, lesen wir in der Bibel. Aus dem Stamm Gad gingen tapfere, kampferprobte Männer zu David über, als er in seiner Bergfestung in der Wildnis Juda war. Sie mit Gesichtern wie Löwengesichter waren mit Schild und Speer bewaffnet und in Bergen flink wie die Gazellen. Diese sind es, die im ersten Monat den Jordan überschritten, als er Hochwasser führte und alle Bewohner der Nebentäler auf beiden Seiten des Jordans in die Flucht jagten. Da nahm David sie auf und machte sie zu Anführern in seine Streifscharen. Ich habe Bilder von dem Gebiet gesehen, wo David vor Saul geflohen ist, genau wo er die Schafe seines Vaters gehütet hat. Es waren schlussendlich etwa 600 Desperados, hartgesottene Mafiosi. David war ihr Anführer. Etliche von ihnen brachten ihre Frauen und die Kinder mit. Wie will man in der Wüste, beziehungsweise Wildnis, wie will man 600 Mann plus Frauen und Kinder am Leben halten? Jeden Tag Nahrung für 600. Da gibt es nur eines. Entweder erpresst man reiche Landbesitzer, das hat David auch gemacht, ja, also jetzt ist Alltag, okay, wir haben immer geguckt, dass seine Schafe nichts passiert, aber jetzt, hey. Oder man lebt vom Raub. Es gibt nichts anderes. Bitte, David kam nicht in den Himmel, weil ein netter Junge von nebenan war. David war ein knallharter Killer, wirklich ein Mafia-Boss mit allen Mafia-Taktiken, hat er handiert. Er war ein Mann, aber wenn Gott geredet hat, selbst durch eine Frau, Abigail, hat er gemerkt, oh, und ließ sich was sagen. Er kam in den Himmel nicht, weil er der nette Junge von nebenan war, sondern er kam in den Himmel, genau wie jeder von uns in den Himmel kommt, allein durch Gottes Gnade. Und wenn so ein Typ wie David so einem Mann nach dem Herzen Gottes werden kann, dann besteht Hoffnung auch für dich und für mich. Du Geier. Nun, neue Erkenntnisse zum alten Kampfplatz. Terwintental, Soho, ASK, Gott noch weiter hinten, wir sehen es nicht. Die Philister kamen von ASK, stellten sich an diesem Hang auf. Die Israeliten auf die andere Seite, Entschuldigung, ich muss schnell zurück. Natürlich eine tödliche Gefahr für die Israeliten. Und es könnte, wenn die Philister sich erholten, wieder geschehen. Und wir wissen, dass Saul weiter gegen Philister kämpfen musste. Und David hat dabei mitgeholfen. Also es könnte genau wieder geschehen, dass die an derselben strategischen Stelle kommen. Und deswegen ist ein Fund, das man erst seit 2008 kennt, Kibbet Kaifa, so interessant. Es wird ausgegraben erst seit 2008.
Wo liegt das? Gat, Aseka, Soho. Nahal Ela. Die Philister haben sich bei Ephes Damim aufgestellt, sie kamen von Gat, stellten sich hier auf, und das könnte wieder geschehen. Und deswegen haben die Juden eine Festung gebaut. Und diese Festung war nur 40 Jahre lang besetzt, das wissen wir von der Keramik her. Ein Tor Richtung Feind, Aseka, ein Tor Richtung den eigenen, Socho, nur 40 Jahre haben die Juden diese Festung gebraucht. Warum 40 Jahre? David regierte 40 Jahre. 40 Jahre lang hat David als König über Israel regiert. Davon 7 in Hebron und 33 in Jerusalem. Wir wissen, dass er wieder Hudel hatte mit den Philistern. Nach 40 Jahren, wer war König in Israel? Salomo. Derzeit haben die Israeliten alles im Griff. Und da war es nicht mehr nötig, Kibbet Kaifa zu besetzen. Also hier eine Luftaufnahme aus dem Internet runtergeholt. Das ist diese jüdische Festung. Hier ist der Lagerplatz. Ephes Damim, man sieht, wie eine Grenze hier, der Fluss eine Grenze macht. Und jetzt stehe ich dort, wo ich immer vermutet habe, der Lagerplatz, und ich sehe dort Mauern, die man erst seit 2008 befreit hat. Früher wusste ich das nicht. Also das war für mich, boah. An dieser strategischen Stelle, gerade über diesen geeigneten Lagerplatz der Philister, wurde die Festung gebaut. Die Festung hatte zwei Tore. Die Mauern waren wesentlich höher als hier. Westlicher Torraum, sehen wir hier, Richtung Aseka. Es war oberhalb von der Elatal, oder ist oberhalb von der Elatal. Wir haben ganz typisches für die damalige Zeit, ein Vierkammer-Festungstor. Da war die Wache, da waren ihre Waffen, da war ihre Nahrung und so weiter. Mauern, wie gesagt, wesentlich höher. Typisch für jüdische Festungen der damaligen Zeit. Manchmal hatten sie 6 Toren bei den größeren Orten wie Megiddo, aber hier 4 Kammer. Wenn man die Mauern entlang schaut, das Festungstor, den wir vorher gesehen haben, sieht man 2 parallel zueinander laufenden Steinmauern. Das nennt man einen Kasematten-Mauerbau. 2 Reihen. Öffnungen, wo man hinein könnte. In friedlichen Zeiten könnte man dort allerlei lagern, kühl und so weiter. Aber wenn ein Feind kommt, könnte man das auffüllen mit Erde und Stein. Dann hat man ganz dicke Mauern. Und jetzt die südliche Seite, Richtung Süden. Auch 4 Kammern, Richtung Soko, Ephes Damim, ideal strategisch gelegen. Auch Kassettenmauern. Erst seit 2008 bekannt. Wir befinden uns hier an der Schneidekante von modernen archäologischen Forschung. Ich gehe ins Gelände, ich lese die Bibel, ich frage mich, kann man im Gelände feststellen, dass es tatsächlich so war, wie das in der Bibel beschrieben ist? Die Antwort ist eindeutig ja. Ich habe keine Angst, diese Art von Wissenschaft zu treiben. Es gibt viele Fragen, die nach oben bleiben. Ich habe nicht alle Antworten. Aber ich habe so viel über die Jahre erlebt. Wir finden es jedes Jahr in Gat. Indizien, die dafür sprechen, dass solche Geschichten wie David und Goliath absolut zuverlässig sind, dass sie so
gelaufen sind, wie es in der Bibel beschrieben ist. Und das erst seit 2008. Die Forschung geht weiter, vielleicht seid ihr dabei. Nun sind wir zum Schluss gekommen. Also bitte nicht vergessen, jetzt könnt ihr eure Handys wieder flott stellen. Ich möchte beten, wir können dafür aufstehen. Dazu aufstehen. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für das große Vorrecht, mit ganz interessanten und fähigen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Nur die wenigsten glauben dein Wort, aber fachlich haben sie was darauf und man kann vieles von ihnen lernen. Und ich war auch so einer, der skeptisch war. Ich wollte nicht wahrhaben, dass die Bibel absolut zuverlässig ist. Und du hast mich verändert. Und ich hoffe auch für meine Kollegen, dass du redest. Und ich danke dir, dass jedes Jahr Christen dabei sind bei diesen Ausgrabungen, die eine wunderbare Gelegenheit haben, ins Gespräch zu kommen mit diesen modernen Israeliten und Menschen aus der ganzen Welt. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die gerade durch das Zeugnis der Christen sehr angesprochen worden sind. Und ich bitte dich, Herr, für die Kollegen dort, dass du weiter zu ihren Herzen redest. Das bitte ich im Namen Jesus. Amen. Nehmt bitte Platz. Vor einigen Jahren waren zwei unserer Töchter dabei bei einer Ausgrabung. Und ich habe gesagt, ihr werdet zusammen mit jüdischen Mädels wohnen. Boah, haben meine Töchter gesagt, da können wir sie evangelisieren. Ich habe gesagt, und ihr werdet sie nicht evangelisieren. Was? Papa, machst du einen Kompromiss? Nein, ihr seid nicht dort, um zu evangelisieren, ihr seid dort, um Dreck zu schieben. Eine Woche lang schiebt ihr Dreck. Und dann kommt ihr am Ende dieser Woche und dann schwätzen wir wegen Evangelisation. Es hat gar keine Woche gedauert. Die sind an einem Abend gekommen und haben gesagt, Papi, du glaubst das nicht. Wir haben jeden Tag einfach die Bibel gelesen. Wir haben nicht evangelisiert. Und die Mädels, sie haben zugeschaut, dass wir gebetet haben. Und dann sind sie zu uns gekommen und haben gesagt, da kommen die Christen, die wollen uns immer bekehren. Ihr seid Christen, warum habt ihr nicht versucht, uns zu bekehren? Erzähl uns von eurem Jesus. Also man muss nicht immer mit dem Hammer auf dem Kopf, ja. Gottes Segen euch. Bis morgen, 19 Uhr.